Grundsätzlich muss man sagen, jeder erfolgreiche Creator ist auf irgendeine Art und Weise Unternehmer, indem er seine Personal Brand groß gemacht hat. Ja, mit viel Konsistenz und mit sehr viel Commitment über viele Jahre werden die dann erst groß.
Viele von denen haben so hohe Reichweiten jeden Tag, dass die klassische Medien, Radiosender und so weiter deutlich toppen.
So geht's Startup. Mit Nina Annika Klotz.
Und herzlich willkommen zu So geht Startup. Heute, Achtung, beschäftigen wir uns mit YouTube-Stars und Instagram-Größen. Und ihr solltet jetzt auf keinen Fall wegschalten, achselzuckend und mit dem Gedanken, was hat das denn mit mir zu tun, was hat das mit Startup zu tun und mit richtigem Business. Denn Influencer können den Erfolg von Startups maßgeblich beeinflussen. Oder anders gesagt, es kann sich extrem lohnen, wenn Gründerinnen und Gründer, wenn Startups mit Influencern zusammenarbeiten. Oder sie sogar, um die Zusammenarbeit quasi zu vertiefen, als Influencer am Unternehmen beteiligen. Das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber das solltet ihr unbedingt meinen beiden Gästen heute glauben, denn die sind Experten auf diesem Gebiet und mit denen werden wir Fragen klären, wie zum Beispiel, für welche Gründerinnen und Gründer, für welche Startups sind Influencer besonders wichtig, wie kann die Zusammenarbeit gut funktionieren, wie funktioniert sie vielleicht auch nicht und ganz allgemein, warum wirkt Influencer-Marketing eigentlich so gut und was kann dabei schiefgehen? Ich freue mich, dass heute bei mir zu Gast sind. Zum einen meine Kollegin Kim Toster, die sich als Journalistin einige Zeit intensiv mit dem Thema Influencer als Geschäftsmodell beschäftigt hat. Und zum anderen Alvaro Gellings, Serienunternehmer und Gründer, der etliche Brands groß gemacht hat, oft genug mit der Hilfe von Influencern. Und deswegen kann Alvaro heute Startups dabei beraten, warum sie auf Influencer setzen sollten und wie eine gelungene Zusammenarbeit aussehen könnte. Ich freue mich, dass ihr beide heute hier seid.
Hi Nina, grüß dich.
Hi Nina.
Kim, du hast dich in den letzten Monaten mit der Influencer Economy beschäftigt, also die Influencer Branche, wenn man so möchte. Und ja, so etwas gibt es, wenngleich noch nicht besonders lang. Gib uns doch mal so einen groben Marktüberblick bitte. Wie sieht denn die Influencer Economy in Deutschland speziell aus?
Die Influencer Economy oder die Creator Economy, wie es gerne genannt wurde, ist so in den letzten roundabout 10 Jahren entstanden. Also so wie sie jetzt da ist, würde ich sagen. Und setzt sich im Prinzip aus verschiedenen Bereichen zusammen. Also ich würde sagen, es fing an damit, dass Leute auf YouTube einfach irgendwie Sachen hochgeladen haben, die sie gemacht haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Saliha Özkan oder Sallys Welt, als Sallys Welt bekannt, die irgendwie angefangen hat, sich beim Backen zu filmen, also so One-Take-mäßig. Und hat sie Backvideos hochgeladen und mittlerweile ist sie eine der erfolgreichsten Creator-Unternehmerinnen in Deutschland. Also irgendwann kam noch Instagram dazu. Da sind quasi diese klassischen Influencer, die man heute kennt, wenn man das Wort oder an die man denkt, wenn man das Wort Influencer hört, also Männer und Frauen, die sich dabei filmen, wie sie eigentlich ihr Leben leben. Und das kann man finden, wie man will, aber das interessiert Menschen nach wie vor. Und da sind eben viele dabei, die das über viele, viele Jahre schon machen. Denen wurden irgendwann einfach mal Produkte zugeschickt von Unternehmen, weil die gemerkt haben, okay, die erreichen ganz schön viele Leute. Das könnten wir ja nutzen. Und daraus hat sich dann quasi so ein ganzer Marketingkanal gebildet. Irgendwann haben die so viele Produkte zugeschickt bekommen, dass sie gesagt haben, so, also wenn ihr jetzt wollt, dass wir hier für Werbung machen, dann oder dass ich jetzt gerade für dein Produkt Werbung mache, dann möchte ich aber bitte auch irgendwie was dafür bezahlt bekommen. Und so hat sich das dann eben herausgebildet, dieses Influencer-Marketing. Und mittlerweile ist es eben das oder immer noch das, worüber Influencer und Creator immer noch das meiste Geld verdienen. Aber das hat sich tatsächlich so weit hochgeschaukelt, gerade bei den Großen, dass da echt wirklich, wirklich viel Kohle durchgeht, aber auch super viele Menschen sehr effektiv erreicht. Und um dieses ganze Creator, Influencer und so weiter Gebilde haben sich Agenturen ausgebildet, die auf Influencer-Marketing spezialisiert sind. Also zum Beispiel Influencer raussuchen, die zu einer bestimmten Brand passen oder Künstlermanagement etc. Also darum hat sich dann wiederum eine Industrie gebildet, die versucht, das Ganze zu professionalisieren, weil diese Leute eigentlich alle ursprünglich mal was oder die meisten von denen ursprünglich was ganz anderes gemacht haben.
Ich ziehe jetzt mal alle Klischeeschubladen auf und frage mal so ganz provokativ, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand fängt damit an, sich beim Backen zu filmen und das wird dann ein großes Ding, dann ist das ja nicht unbedingt eine Unternehmerin by heart, oder? Was sind denn das für Typen? Sind das richtige Businessmenschen, die da auch ihr Geschäft drin sehen? Oder läuft das anders, als man das sich so klassischerweise vorstellen würde?
Also Grundsätzlich muss man sagen, jeder erfolgreiche Creator ist auf irgendeine Art und Weise Unternehmer, indem er seine Personal Brand groß gemacht hat. Ja, mit viel Konsistenz und mit sehr viel Commitment über viele Jahre werden die dann erst groß und dann wird es auch relevant und dann kommt man erst überhaupt auf den Trichter, mal seine eigene Brand zu gründen. Und üblicherweise ist das so, dass man innerhalb seines Contents eine Brand drum kreiert. Also ein klassischer Bäcker, um bei deinem Beispiel zu bleiben, der Back-Content macht, der würde wahrscheinlich gut darin tun, entweder ein Kochbuch zu machen oder ein Backbuch oder den Next Level Backofen für kleine Bäcker, ja, die von zu Hause aus sich ausprobieren wollen. Und daraus entsteht dann die Idee und häufig ist das so, oder so habe ich das bei meinen Freunden aus dem Influencer-Kreis verstanden, ist das so, dass die im Laufe der letzten 5 oder 10 Jahre immer wieder gemerkt haben, dass sie von solchen Unternehmen häufiger angefragt wurden wegen Kooperationen und vor allen Dingen, als dann diese trackbaren Links reingekommen sind, wo schon der Influencer eine Ahnung darüber hat, Mensch, ich generiere so viel Umsatz, indem ich eine Story oder zwei für ein Unternehmen mache, innerhalb meiner Interessensgruppen, das könnte ich eigentlich selber machen. Und dann kamen viele Gründer, die das selber gebootstrapped haben und gesagt haben, Mensch, ich probiere mich alleine als Gründer. Und am Ende des Tages ist das die gleiche Art von Menschen wie jeder andere Gründer, der irgendwann mal beschließt, das allererste Mal zu gründen. Ja, die machen die gleichen Fehler, die lesen sich genauso ein wie jeder andere Gründer auch. Und dann machen die das selber. Oder, und das ist so der Trend der letzten Jahre, gestandene Gründer oder Gründer, die das so jetzt irgendwie über 3 bis 6 Monate jetzt selber gemacht haben, bringen dann Influencer rein. Und daraus entstand so ein Hybridmodell eines Unternehmers und Creators. Aber so kommt man üblicherweise rein. Also man macht etwas, man merkt, Mensch, viel Reichweite, viel Interesse und in dieser Kategorie macht man dann was Eigenes.
Ich würde sagen, das hängt auch eben ganz stark davon ab, welche Creator oder Influencer man sich anguckt. Also am Beispiel von Kamushka zum Beispiel, also Carmen Kroll ist eigentlich eine klassische Influencerin, kann man das, glaube ich, gut erklären. Die macht das seit Jahren. Die hat auch irgendwie angefangen, indem das so ein bisschen ihr Hobby war, glaube ich. Und die rutschen da mit der Zeit immer weiter rein und merken irgendwann, dass sie eine Marke sind. Sie hat dann irgendwann in einem Podcast auch mal gesagt, sie hat dann angefangen, Werbung für Unternehmen zu machen, wusste aber immer gar nicht, was kommt da eigentlich bei rum und hat sich dann irgendwann angefangen, irgendwie selber Produkte bei Amazon rauszusuchen und dafür einen Affiliate-Link zu generieren und hat es dann einfach mal sozusagen ihre eigene Auswahl oder gezeigt auf ihren Kanälen, hat gesagt, und wenn ihr es auch kaufen wollt, dann über diesen Link. Und da hat sie erst gemerkt, wie viele Leute ihrer Kaufempfehlung folgen. Und das war, glaube ich, einer so der ersten Schritte, den viele Influencer und Creator durchmachen, dass sie dann irgendwie ihren Wert quasi erkennen oder sehen, wie viel Impact sie tatsächlich haben oder wie viel sie verkaufen können, um das mal platt zu sagen. Und bei der ist es so, die hat dann irgendwann ihr eigenes Modelabel gegründet. Da haben am Anfang auch alle gesagt, das kauft doch keiner, was soll denn das und so weiter. Das ist bis heute ziemlich gut im Geschäft. Man muss sagen, die hat, glaube ich, auch wahnsinnig viel Geld gemacht. Also wenn ich sehe, die hat ein Haus in Köln, irgendwie so ein altes Haus in Köln gekauft und umgebaut. Das ist ein Palast. Also das kann sich ein normalsterblicher Mensch, glaube ich, nicht leisten. Das heißt, die hat jetzt auch Geld, mit dem sie irgendwas machen muss. So. Und dann hat sie angefangen, in Immobilien zu investieren. Und dann hat sie eben auch angefangen, jetzt gerade ziemlich aktuell in Startup zu investieren. Und ich glaube, die ist da auch wirklich so reingewachsen, ist aber, glaube ich, mittlerweile eine wirklich gute Unternehmerin, weil die hat verstanden, dass alles oder viele Dinge um ihre Marke rum aufzubauen, aber gleichzeitig auch irgendwie mit diesem Geld umzugehen. Und wenn man sich jetzt aber die neueren Creator anguckt, also die TikTok-Creator, die wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit sehr groß geworden sind, ich glaube da, und es war auch so das, was ich von Agenturen und von Presseleuten aus dem Bereich und so immer wieder gehört habe, die müssen erst noch lernen, im Prinzip damit umzugehen und daraus was zu machen.
Aber wenn du sagst, Kim, dass Kamushka sich ein riesiges Haus in Köln leisten kann, dann kann ich daraus doch schlussfolgern, dass es wahnsinnig teuer ist, für mich als Unternehmen mit Influencern zusammenzuarbeiten. Lohnt sich das dann für mich als Startup denn überhaupt? Ich meine, meine Budgets sind begrenzt. Ist das dann nicht eher was für die großen Marken? Alvaro, wen berätst du? Wer sollte mit Influencern zusammenarbeiten? Für welche Marken funktioniert das gut?
Ich glaube, das funktioniert für alle Marken. Wenn man jetzt auf die, ich sag mal, Top 100 YouTuber schaut und alle, die ich kenne, die sind irgendwie an Unternehmen beteiligt oder haben ihre eigenen Brands. Und das reicht von Apps über Vitaminwassermarken, die 8-stellige Umsätze pro Jahr generieren, über Modemarken, über Kosmetikmarken und Software- und SaaS-Produkte. Also prinzipiell eignet es sich für jede Brand und ich würde auch da wieder differenzieren. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, als auch sich eines kleinen Startups, der es gerade gebootstrapped hat und vielleicht noch nicht geraced hat, eine Pamela Reif zu buchen. Ja, das ist natürlich, oder eine Kamushka, das ist natürlich irre teuer und steht gar kein Verhältnis. Aber wenn man die, ich sag mal, wieder zurück zum klassischen Marketing-Mix rübergeht und man Influencer-Marketing betreiben möchte, dann kann es sinnvoll sein, mit kleineren Influencern zu arbeiten. Aber ich glaube, was Kim und ich so spannend finden, ist, die Influencer zu beteiligen. Und da ist es eben nicht teuer. Da macht man diese klassischen Media-for-Equity-Deals. Also klassisch sind sie gar nicht, aber ich sag mal, die neueren Media-for-Equity-Deals, wo man Influencer beteiligt und den 20% der Marke gibt oder worauf man immer man sich einigt und man sagt, Mensch, du repräsentest jetzt die Marke, entweder als Gesicht der Marke oder du pushst sie langfristig. Und da sind super viele Influencer für offen und das kann sich jedes Startup leisten, weil das ja kein Geld kostet in dem Sinne. Und ich glaube, gerade am Anfang, wo Marketing eines der größten Faktoren sind, wenn man sein Unternehmen skalieren möchte, kann es durchaus sinnvoll sein, weil da muss man eben keine großartigen Budgets in Performance-Marketing investieren oder andere Marketing-Aktivitäten, sondern man kann sich da auf die Influencer verlassen und da relativ viel Umsatz und Bekanntheit generieren, kostenfrei.
Wenn du sagst, das hat wahnsinnig viele Vorteile für Startups, weil die eben kaum Budgets haben und dann beteiligen sie einfach den Influencer an ihrem Startup, dann würde ich dem entgegenhalten. Das birgt aber auch immense Risiken, weil ein Vertrag, den ich mit jemandem mache, einen Werbevertrag, den kann ich kündigen und dann ist es vorbei. Wenn ich jetzt jemand aber 15 oder sogar 20% meines Unternehmens gebe, dann hockt der da drin. Ja. Wie kann ich sicher gehen, dass ich da nicht einen fatalen Fehler mache?
Kannst du nicht. Du musst einfach gute Recherche betreiben und zu den Upsides, die ein Influencer im Unternehmen hat, gehören auch eben Downsides und davon gibt es reichlich. Die wiegen zwar die Upsides nicht ab, aber die muss man natürlich eruieren und dann schlussendlich eine Entscheidung treffen. Aus meiner Sicht ist natürlich A, das Risiko, dass der Influencer nicht konvertiert, also seine Reichweite nicht konvertiert und man, der steckt dann da mit Equity drin. Das ist ein Risiko, aber das ist mit einem Geschäftspartner, mit dem du diese Geschäftsbeziehung eingehst, wo man sich quasi einheiratet, nicht anders. Der muss wohl überlegt sein und das muss gut durchdacht sein. Und mit dem Influencer musst du halt auch eben abklopfen, ob du glaubst, dass du in Zukunft gut mit dem zusammenarbeiten kannst. Das zweite ist, wie brandsafe ist dieser Influencer? Ja, wenn das ein sehr polarisierender ist, wenn das das Gesicht der Brand ist, kann es dafür Sorge tragen. Und das erleben wir ja gerade aktuell bei einem ganz prominenten Case in Deutschland, dass sich das negativ auf die Brand auswirken kann, wenn er irgendwie in Verruf gerät, warum auch immer. Und dann hast du noch das Case, dass ein Influencer nicht unbedingt ein Unternehmer ist, also nicht im klassischen Sinne, schon für seine Personal Brand, aber er versteht möglicherweise nicht diese ganze Supply Chain Abläufe und versteht nicht, dass man irgendwo einen Kompromiss eingehen muss zwischen Qualität des Produktes, Preis und Zufriedenheit seiner Audience. Ja. Und klar, am liebsten würde jeder Influencer seiner Audience das allerbeste Produkt for free geben, damit er als Personal Brand möglichst gut dasteht, aber es ist nicht die wirtschaftlichste Entscheidung. Und ich habe das nicht wenig häufig erlebt, dass das häufig zu großen Problemen intern geführt hat. Aber es sind alles so Dinge, die muss man eben vorher abklopfen. Genauso wie beim Geschäftspartner gibt man ein Risiko ein und das muss halt wohl überlegt sein. Aber aus meiner Sicht ist unterm Strich immer noch die richtige Entscheidung, wenn man das wohl gut überlegt ist, kann riesiger Upsides wirken und die wirken dem auf jeden Fall entgegen.
Kim, kennst du Beispiele, wo so eine Zusammenarbeit einfach auch mal schiefgegangen ist?
Zusammenarbeit jetzt nicht direkt, aber es gibt ja gerade den ganz aktuellen Fall um Julian Zietlow, Fitness-Influencer, der seine eigene Nutrition-Marke, also für Nahrungsergänzungsmittel und sowas, schon vor Jahren gelauncht hat und damit auch immer ziemlich erfolgreich war und der sich jetzt so nach Thailand abgesetzt hat und dort offen Drogen nimmt und seine Frau nach 13 Jahren verlassen hat. Also der macht gerade irgendwas durch vielleicht oder aus seiner Sicht auch nicht. Aber da denken halt viele, die jetzt auch seine Storys verfolgen und so, dass da wirklich was schiefgelaufen ist. Und das wirkt sich mit Sicherheit, ich habe jetzt keine bestätigten Zahlen, aber das wirkt sich mit Sicherheit auch auf das Unternehmen aus. Und das Unternehmen hat von Anfang an sich davon distanziert und jetzt ist auch seine noch Frau, wahrscheinlich zukünftige Ex-Frau, hat das Unternehmen übernommen, also auch mit seiner Zustimmung sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass die letzten Wochen dem Unternehmen so gut getan haben. Man muss aber auch sagen, worüber wir ja sprechen, ist nicht unbedingt immer, dass der Influencer dann komplett die ganze Marke ausmachen muss, sondern es gibt ja durchaus auch Modelle, wo Influencer einfach nur kleine Beteiligungen von einem Unternehmen haben und da einsteigen und dann aber ihre Community das natürlich auch kommunizieren und sagen, hey, ich habe jetzt hier in so ein Startup investiert, also es muss wahrscheinlich auch irgendwas sein, was zu dieser Person passt ich denke auch, dass die nichts machen würden, was nicht zu ihnen passt. Also die haben ja schon auch durchaus eine eigene Meinung und einen eigenen Kopf und werden auch nur das unterstützen, was sie auch wirklich überzeugt. Also die sind auch nicht, die kann man auch nicht jetzt einfach kaufen. Oder ein Großteil von denen, denke ich mal, gerade von den Guten, sag ich mal, die muss man schon auch irgendwie überzeugen und denen begrifflich machen, warum passen wir gut zusammen. Und dann werden die das aber auch ihre Community sagen. Und ich glaube, was da oft unterschätzt wird, ist, was die für ein großes Vertrauen innerhalb der Community haben. Und da spielen auch psychologische Effekte eine Rolle, ne? Also man spricht da vom Mere-Exposure-Effekt. Wenn du jeden Tag jemanden siehst oder jeden Tag ein Produkt siehst, das kann man auf Menschen wie auf Produkte gleichzeitig anwenden, dann baut sich bei dir automatisch ein Vertrauen darin auf. Und das genießen halt Influencer eben ganz stark, dass die unter ihrer Community ein wahnsinnig großes Vertrauen haben. Und wenn eine Kamuschka oder auch, es ist ja auch nicht nur Kamuschka, die jetzt Vertrauen hat, sondern eben auch andere, da jetzt sagt, ich habe in die und die Marke investiert oder in das und das Unternehmen, weil ich daran glaube, dass das cool wird und dass wir das brauchen und so, dann insbesondere, wenn es sich irgendwie um Endprodukte handelt, also etwas, mit dem die Community auch was anfangen kann und was die Community dann vielleicht auch kaufen kann oder so, dann wird das einen riesengroßen Effekt haben. Und klar kannst du nie ausschließen, dass das in die Hose geht, weil, also sowas, dieser Julian Ziedlow-Fall, das ist halt, ich weiß nicht, ob man hätte ahnen können, dass der auf einmal so einen kompletten Lebenswandel durchmacht. Also das kann ja theoretisch vielleicht immer passieren, aber gerade bei den Influencern, die jetzt irgendwie sich auch über Jahre so ein Vertrauen in der Community aufgebaut haben und so, das kommt ja auch nicht von ungefähr so. Also klar zeigen die nicht alles aus ihrem Leben und klar ist das alles nicht hundertprozentig realistisch, aber die Leute kriegen ja auch schon mit, wenn Menschen komplett unauthentisch sind. Und ich glaube, da gibt es schon irgendwie Kandidaten, denen man auch einigermaßen vertrauen kann und die auch einschätzen können, was kann ich sagen und was sollte ich vielleicht lieber nicht sagen, um ein Unternehmen zu fördern oder eben dem zu schaden. So, also ich würde jetzt immer sagen, die meisten, die verlieren ja sonst auch Geld. Das ist ja auch ein Aspekt.
Und wie läuft das dann, wenn ein Startup oder ein Influencer sich gefunden haben? Das Startup sagt, das ist eine Person, die vertritt unsere Marke gut, mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Er möchte sich auch irgendwie beteiligen und einbringen ins Unternehmen. Wie könnte so ein Equity-Vertrag sinnvoll gestaltet werden? Worauf müssen Gründer und Gründerinnen da besonders achten?
Also eine Sache hattest du schon genannt, darauf achten, dass der Brandfit da ist. Also dass nicht nur, dass es zwischenmenschlich zusammenpasst zwischen Gründer und Influencer, sondern auch, dass der Influencer einen gewissen Brandfit hat. Es hat keinen Zweck, einen Formel-1-Fahrer als Influencer dazu zu holen und Badekappen zu verkaufen. Da ist der Brandfit einfach nicht gegeben. Und darüber hinaus muss es einfach passen. Man wird die nächsten Jahre einfach miteinander zusammenarbeiten und man muss einfach mal schauen, ob der Influencer auf der gleichen Wellenlänge ist und auch bereit ist, sich ein bisschen von dem Influencer-Denken zu distanzieren und auch wirtschaftlich zu denken. Wenn das erledigt ist, ist es bei der Vertragsausgestaltung erstmal wichtig, dass man sich steuerlich beraten lässt. Bei diesen Media for Equity Deals wird auch Steuer ausgelöst und das muss aus beiden Seiten klar sein. Vor allen Dingen, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Firmenbewertung von, jetzt bei uns aktuell bei einer Firmenbewertung von 6 Millionen, wir Anteile vergeben als Media for Equity Deal, sagen wir mal 2% einem Influencer und das hat einen Wert von 120.000 Euro, dann muss er darauf Steuern zahlen. Das ist klar und das muss einfach auch kommuniziert werden. Und wenn man die Anteile selber hält über eine Holding, muss man eben auch Steuern zahlen, weil man quasi die Anteile verkauft. Also steuerliche Beratung ist wichtig. Und zweitens muss natürlich die richtige Erwartungshaltung vertraglich festgeregelt sein. Sprich, der Influencer muss sich vertraglich, das ist normal so, zu gewissen Content und zu gewissen Inhalten verpflichten, damit man ein Jahr später nicht als Unternehmer da sitzt und der Influencer kommuniziert nichts mehr, weil der hält bereits die Anteile. Das kann man auch über ein Vesting lösen, ja, dass er über einen gewissen Zeitraum gewisse Marker, die er zu erfüllen hat, die Anteile ausgeschüttet werden. Dann ganz klar, als Gründer hat man in den allermeisten Fällen, sei es ein Passionsprojekt, die Ambition, immer mal die Firma zu verkaufen. Und wenn man Influencer getrieben ist und der Influencer das Gesicht der Brand ist und zu den größten Umsatzfaktor zählt, ist es wichtig, dass man sich über die Jahre hinweg von dem Influencer distanziert und dass man gegenüber einem potenziellen Käufer vorweisen kann, dass man über andere klassische Marketingkanäle wie Performance-Marketing ein Unternehmen skalieren kann, unabhängig von Influencer und dass man eine ganz autarkte Zielgruppe generieren kann, weil der potenzielle Käufer will den Influencer nicht für immer mitschleppen und im Zweifel will der Influencer auch nicht nach dem Exit noch 2-3 Jahre an der Firma gefangen sein, weil der Käufer sagt, die Umsätze kommen durch dich, deswegen musst du jetzt noch mitziehen und wir müssen diese Transition machen. Das wird sich natürlich auch auf den Verkaufspreis auswirken. Also da ganz wichtig, dass man nach der Anfangsphase sukzessive versucht, die Brand von dem Influencer zu entkoppeln. Und noch ein kleiner Tipp vielleicht am Rande für die Marketing-Gigs, die gerade zuhören. Der Content, den man mit dem Influencer generiert, es sollte mit dem Influencer kommuniziert sein, dass man diesen Content für Ads nutzen darf und über Custom Audiences an seine Audience ausspielt, weil da die Conversion Rate am höchsten ist. Also kleiner Tipp nochmal an die Marketer, immer mit ausgestalten, dass man den Influencer-Content quasi auch bewerben darf. Und wenn man die, ich glaube, 4 oder 5 Punkte waren, das beachtet, ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Nochmal kurz zum Stichwort Exit. Der Exit ist ja natürlich dann auch für den Influencer das erstrebenswerte Ziel.
Absolut. Und das ist auch das Argument Nummer 1. Ich glaube, heutzutage verdienen die Influencer dermaßen viel, also hohe 6-stellige Summe im Monat, wenn ich an die Twitch-Influencer denke, das ist öffentlich, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen, kann man die nicht damit beeindrucken, dass man 100, 200.000 Euro Gewinnausschüttung pro Jahr erreichen kann. Damit blockst du sie nicht. Aber wenn man eine Brand hochskaliert und dann Millionenbeträge winken, dann ist es sehr spannend für die Influencer finanziell. Und das ist in den meisten Fällen so, dass das erstrebenswerteste ist an dieser Zusammenarbeit. Und das sollte man auch anstreben. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich über diesen Weg von Gründung zum Exit optimal auf diesen Exit vorbereitet. Und dazu gehört es eben, dass man sich vom Influencer sukzessive distanziert. Ja.
Frage an euch beide. Was ist denn so ein Best-Practice-Beispiel von einer gelungenen Zusammenarbeit von einem Influencer und einem Startup, das nicht sein eigenes ist? Also wir haben ja gehört, es gibt die erfolgreich sind mit Produkten, die sie dann selbst aufsetzen auf das, was sie gut können. Aber ich meine jetzt eben, wo Startup und Influencer zusammengekommen sind und wo sich das gegenseitig offenbar ganz gut befruchtet.
Oh, da gibt es ganz viele. Also in Amerika sind natürlich sehr prominent. Und auch in Deutschland kannst du eigentlich jeden Top-10-Influencer, der eine Brand hat, voranführen. Also eine Eli Geller mit Elevate, ich kann das jetzt offen hier sagen, weil er die Zahlen ja auch kommuniziert, offen in seinen Streams, der macht 35 Millionen Euro Umsatz ohne Marketing mit seinem Vitaminwasser und mit seiner Modemarke Elevate 25 Millionen Euro. Und ich kenne die Unternehmer hinter diesen Brands. Klar, nach außen sind das, hey, das ist meine Brand, ich bin das Gesicht dieser Brand. Aber das sind eigentlich Unternehmer, die in frühen Stadien an die herangetreten sind und gesagt haben, Mensch, lass uns was zusammen machen. Und das sind alles erfolgreiche Beispiele. Ja, eine Brand, die diese Umsätze dreht bei diesen Profits, die sind allesamt im hohen 2- oder 3-stelligen Millionenbereich, was die Bewertung angeht. Nicht, dass sie so einen Exit machen könnte, das will ich damit nicht sagen, besonders wenn es eine Influencer-Brand ist, aber das sind alles erfolgreiche Beispiele. Aber Kim kennt ja auch von den Influencer-Mädels ein paar, ne?
Lass mich mal ganz kurz noch was zwischenfragen, weil das finde ich ziemlich spannend. Das hatte ich so eigentlich nicht verstanden, dass man quasi als Gründer auch so eine Art White-Label-Startup gründen kann und dann tritt man an den erfolgreichen Influencer ran und sagt, guck mal, willst du nicht hier endlich mal deine eigene Modemarke machen? Wir haben schon vorgelegt und haben schon mal was aufgebaut, du musst eigentlich nur noch deinen Namen drauf klatschen.
Es ist meistens so und ich würde das auch jedem raten, der mit einem Influencer zusammenarbeiten will. Ja, wenn du mit zu einem Influencer gehst und sagst, hier lass uns XYZ gründen und machen, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr viel geringer, als wenn du schon ein fertiges Produkt hast, eine fertige Roadmap hast und ähnlich wie ein Startup, das bei einem Investor pitcht, schon vielleicht ein Beta-Produkt hat oder zumindest mal ein Pitch-Deck, wo er sagt, Mensch, das können wir über die nächsten 3 Jahre machen, das sind die Zukunftsambitionen, vielleicht können wir nach 3 bis 5 Jahren verkaufen. Damit kriegst du einen Influencer. Ja? Wenn du sagst, ich habe da eine Vision und ich bin vor allem, wenn du ein junger Gründer bist und das ist dein erstes Startup und du trittst so an den Unternehmer heran, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr gering. Aber gerade weil die meisten sind schon sehr erfahren und fast schon sehr gute Gründer, wenn man 3 Jahre zurückblickt, war es ein bisschen anders. Da konnte man die mit 3 Slides konntest du die beeindrucken. Heute gehört ein bisschen mehr zu und deswegen würde ich jetzt und vor allen Dingen in Zukunft, wenn die immer affiner dem ganzen Unternehmertum gegenüber sind, würde ich einfach versuchen, ein fertiges Produkt zu haben, ehe ich an die herantrete, weil damals hast du sehr wahrscheinlich keine Chance.
Aber das ist wirklich spannend, weil ich glaube, ich habe wirklich tatsächlich jetzt erst den richtigen Unterschied verstanden zwischen dem Influencer-Marketing, dem klassischen, wo ich halt hingehe und sage, ich bin eine Brand, du hast eine Reichweite, sprich doch mal vor deiner Reichweite über meine Brand, die ich habe. Stattdessen ist eben der neue Weg zu sagen, ich habe eine Idee für ein Produkt, du hast einen Namen und wir machen jetzt quasi mein Produkt unter deinem Namen groß.
Ich würde das in ganz vielen Grauzonen sehen. Also es ist nicht binär. Es ist nicht so, dass es entweder 0 oder 1 ist. Du kannst in jedem Stadion deiner Brand an den Influencer herantreten. Üblicherweise und wahrscheinlich auch für den jungen Gründer, der gerade zuhört, ist es so, dass er wahrscheinlich bei 0 ist, ein bisschen vorarbeitet und er das Produkt vorweisen kann und damit zum Gründer geht. Du kannst aber in einem viel späteren Stadion immer noch zu einem Gründer hingehen. Also es funktioniert quasi in jedem Stadion des Brandaufbaus oder der Brand, aber üblicherweise üblicherweise und gerade hier wahrscheinlich relevant in den recht jungen Stadien, wo man entweder noch bei Null ist oder optimalerweise schon ein kleines bisschen fortgeschrittener ist und zumindest mal ein Beta-Produkt hat.
Genau das, was du beschreibst, das hat ja gerade, da fängt ja gerade Lunch mit an, also dieses Unternehmen, die jetzt Lieferpizza von Knossi und Trimax, also zwei ziemlich bekannte YouTuber, ausliefern. Und deren Idee ist ja auch, dass es eben nicht dabei bleibt, diese Pizza der beiden also zu machen, sondern die wollen ja noch mehr und mehr und mehr Marken darauf aufbauen. Da wird man halt sehen, ob das funktioniert. Das ist jetzt ja alles noch ganz frisch. Ich glaube, das kann man noch nicht seriös beurteilen, ob das dann auch langfristig klappt. Aber grundsätzlich, also dieses Testimonial-Marketing, das ist ja nicht neu. Was jetzt aber auch unbedingt neu ist, ist, dass wir da Leute haben, also Creator und Influencer, die jetzt nicht dafür berühmt geworden sind, dass sie unbedingt Musiker oder Sportler oder so sind, sondern dass sie im Internet berühmt geworden sind und irgendwie so eine Community haben und eine Fanbase, die sie unterm Strich gerne mag, weil sie irgendwie eine Persönlichkeit haben, weil sie sie nett und sympathisch finden. So, das ist ja auch jetzt dann der Unterschied und das ist im Prinzip die Neuerung an dem Ganzen, würde ich sagen. Und ich habe noch ein deutsches Beispiel, die das schon länger machen und das ist About You. Also ein ganz großer Teil von deren Strategie besteht ja darin, Influencer irgendwie mit einzubinden und die ihre eigenen Marken machen zu lassen, also ihre eigenen Modemarken, die dann auf About You vertrieben werden. Und eine der bekannteren und auch erfolgreicheren ist die von Lena Gerke, die Marke, also Légère heißt die. Und es hat angefangen damit, dass sie diese Marke eben von oder bei About You hatte und wie da der Deal jetzt im Hintergrund war, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber man geht davon aus, dass sie da schon an den Umsätzen beteiligt wurde irgendwie. Und mittlerweile ist aber so, dass sie daraus ihr eigenes Unternehmen gegründet hat. Also mittlerweile gibt es die Légère GmbH, die auch Lena Gerke gehört. So. Und da hat es ja zum Beispiel auch geklappt und war für beide dann wahrscheinlich eine Win-Win-Situation.
Total spannend. Das heißt, also für die jüngste Generation von Gründern ist es wichtig, dass sie quasi von Anfang an das als nicht nur einen möglichen Marketingkanal, sondern überhaupt als eine Möglichkeit, ihr Business aufzubauen, mitdenken, die Influencer-Economy, dass sie nicht mehr in SEO und SEA denken, sondern dass sie eben da noch was, einen ganz neuen Bereich sehen, wo es sich lohnt, rein zu investieren, sozusagen.
Ja, absolut. Und es ist schon noch immer datengetrieben, weil gerade der Influencer am besten einschätzen kann und die besten KPIs hat, was deren Community und deren Zielgruppe für ein Produkt möchte. Und gerade bei der Produktentwicklung kannst du den auch noch mit einbinden und sagen, Mensch, das, so stehen wir jetzt gerade, welche Änderungen würdet ihr machen? Und wenn man die Community in diese Storyline mit einbindet, und das ist aus meiner Sicht immer wichtiger, dass Unternehmen halt eine Story haben und irgendwie ein Gesicht zu dieser Brand, ist das halt super spannend. Also man kann die auch im Produktentwicklungsprozess mit einbinden, definitiv, ja.
Ja, absolut. Also ich meine Erfahrung ist jetzt auch als jemand, der sich da aus journalistischer Perspektive mit beschäftigt, dass es immer noch sehr unterschätzt wird. Es wird oft belächelt und auch die Influencer und also die Influencer und Creator werden auch oft belächelt und die werden nicht so richtig ernst genommen. Und ich kann das auf der einen Seite irgendwie verstehen, weil es gibt durchaus auch Creator, das gucke ich mir an und denke, warum folgen denen so viele Leute? Also da sind auch welche dabei, das ist mir komplett unverständlich, aber so sind auch Geschmäcker ja verschieden und man muss einfach sagen, viele von denen, das kann man ja finden, wie man will, aber viele von denen haben so hohe Reichweiten jeden Tag, dass die klassische Medien, Radiosender und so weiter, also auf deutlich toppen und das sind Reichweiten, da können wir ja auch zum Beispiel nur von träumen. Und irgendwie muss man dann irgendwann sagen, egal ob einem das persönlich gefällt vom Inhalt, was die machen oder ob man das irgendwie lächerlich findet oder so, der Erfolg gibt dem am Ende recht. Und die werden immer präsenter werden wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade erst wieder gehört, hat irgendjemand gesagt, ja mal gucken, wie lange sich diese ganze Branche noch hält. Und ich glaube nicht, dass das weggeht, genauso wie ich das auch bei Podcasts früher immer schon gesagt habe. Ich glaube nicht, dass das irgendwann vorbei ist, sondern dass das einfach eine neue Art von Entertainment ist und wie man seine Zeit verbringt. Und bei Büchern sagt ja auch keiner, ja, mal gucken, wann der Hype vorbei ist. Also das wird sich bestimmt auch irgendwie weiterentwickeln, aber dass wir uns Inhalte auf dem Smartphone in Hochkant ansehen, das, ich glaube nicht, dass das weggehen wird. Jedenfalls nicht in den nächsten 10 Jahren.
Alvaro Kim, vielen herzlichen Dank euch beiden. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Mehr zu lernen gibt es natürlich immer auf gründerszene.de, wo ihr auch einen langen Artikel von Kim im Gespräch mit Alvaro findet zu dem Thema. Noch einmal alles zum Nachlesen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute da wart.
Danke.
Ich danke dir, Nina.